Ja, wunderschönen guten Morgen. Schön, wieder mal bei euch zu sein. Ist jetzt schon etwas länger her. Ein paar Eckdaten zu mir. Einiges wurde ja schon genannt. Bruder Gärtner, ihr könnt mich auch gerne mit Vornamen ansprechen. Anton Gärtner, ich komme aus Sehnde. Bin dort in der Gemeinde Jugendleiter und bin das auch, ehrlich gesagt, von Herzen gern. Also es ist für mich persönlich immer sehr spannend, da ich beruflich auch mit Jugendlichen zusammenarbeite, zu sehen, was Jugendliche so beschäftigt, gerade weil sie ja auch so die Zukunft der Gemeinde sind, was so in ihren Herzen steckt und welche Fragen sie so rumtreiben. Das führt mich auch zu dem heutigen Thema. Und zwar bin ich vor kurzem unterwegs gewesen in der Bahn, in der U-Bahn. Und da gibt es ja die ganzen Werbebanner und so weiter. Da wird man ja meistens immer von so ja ein bisschen bedrückt. Und dann habe ich einen Werbebanner gesehen, der mir so ein bisschen im Kopf geblieben ist. Fahre ich in der U-Bahn und dann sehe ich dort von einer sehr bekannten Automarke: Fahren Sie unser Fahrzeug und Sie werden glücklich. Fand ich ganz interessant. Habe ich auch nicht zum ersten Mal gehört. Also mir fiel dabei auf, also erstmal bin ich dieses Fahrzeug schon mal gefahren und glücklicher wurde ich dadurch ehrlich gesagt nicht. Also ich habe nicht verspürt, dass ich auf einmal Glücksgefühle oder Glückshormone in mir, die sind nicht hochgestiegen, nichts gespürt. Gibt noch ganz viele andere Firmen und Marken immer wieder, gerade so in der Werbebranche, die damit werben, Glück zu vermitteln oder glücklich zu machen. Das blieb mir so im Hinterkopf und da habe ich mir auch mal die Frage gestellt und habe das auch mal mit meinen Jugendlichen besprochen. Wie ist das denn? Was macht euch denn glücklich, wenn ihr mal ganz ehrlich seid? Jesus, okay, gut, das ist ja immer die Antwort. Aber was ist, wenn wir mal so ein bisschen hinter die Fassade schauen? Was macht dich wirklich glücklich? Vielleicht materielle Dinge, Sport, lass es vielleicht Shoppen sein oder und so weiter und so weiter. Die Frage habe ich mir persönlich auch gestellt, was macht mich denn eigentlich glücklich und was bedeutet denn Glück überhaupt? Man hört das sehr häufig und man hat auch so das Gefühl, dass in der heutigen Gesellschaft immer mehr dieses Streben nach dem einzig wahren Glück das Ziel ist. Und man immer mehr das Gefühl hat, je mehr man diesem Glück näher kommt, desto weiter wirkt es weg. Also das Glücklichsein an sich ist irgendwie nie richtig gestillt. Ich möchte heute über drei Aspekte des Glücklichseins sprechen und uns mal so die Frage stellen, wie sieht denn die Bibel das bezüglich des Glücks? Wie definiert sie das und wie beschreibt sie uns denn den Weg dorthin? Ich habe dazu mal drei Bausteine formuliert. Der erste Baustein des Glücks, und daran scheitert es schon mal sehr häufig, ist Zufriedenheit zu lernen. Zufriedenheit lernen? Ich meine, entweder ist man zufrieden oder nicht. Wie soll man das lernen? Dazu gibt es einen interessanten Text im Neuen Testament. Das möchte ich einmal mit euch lesen, und zwar im Philipperbrief. Hier schreibt Paulus etwas sehr Interessantes. Philipper 4, die Verse 11 bis 12. Dort steht: Nicht, dass ich es des Mangels wegen sage, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen, worin ich bin. Sowohl erniedrigt zu sein, weiß ich, als auch Überfluss zu haben, weiß ich. In jedes und in alles bin ich eingeweiht, sowohl satt zu sein, als auch zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als auch Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Eine interessante Begebenheit am Ende des Philipperbriefes. Paulus spricht sich hier aus, gibt uns hier eine Information mit. Die Information ist, auch in Leidenssituationen kannst du Glück verspüren oder beziehungsweise kannst du glücklich sein. Auch in Situationen, in denen du vielleicht verfolgt wirst, und Paulus war mehrmals im Gefängnis und hat Mangel gelitten, sagt er hier, denn ich habe gelernt, mich daran zu begnügen, worin ich bin. Er sagt, ich habe es gelernt. Es war nicht da. Ich habe gelernt, mich daran zu begnügen, worin ich bin. Das heißt, die Bibel sagt, Zufriedenheit ist erlernbar. Das ist schon mal eine sehr gute Nachricht. Und ich möchte einmal auf dieses Wort eingehen. Er sagt, also, denn ich habe gelernt, mich darin zu begnügen. Andere übersetzen, darin zufrieden zu sein. Und dieses Wort Begnügen bzw. Zufriedenheit, das griechische Wort ist hier ganz interessant. Das griechische Wort an dieser Stelle ist Autarkis. Einigen wird das ein Begriff sein, aus der Politik kennt man das Wort. Autark bedeutet Unabhängigkeit. Bedeutet im Endeffekt, er hat gelernt, darin unabhängig zu sein, worin er ist. Wie ist das denn zu verstehen? Ich denke, in Bezug auf Paulus trifft es hier ganz gut, wenn man sagt, er ist mit der Situation klargekommen, in der er sich befand. Bedeutet, er war kein Spielball seiner äußeren Umstände mehr. Das heißt, für uns vielleicht, ja, wenn die Sonne scheint, bin ich schlecht gelaunt, da geht es mir nicht so gut. Wenn die Sonne scheint, dann geht es mir richtig gut. Deswegen, beim heutigen Wetter, heute Morgen schien die Sonne, es war wundervoll, man hat super Laune. Wie ist das denn, wenn die Umstände auf einmal kippen? Wenn man auf einmal, wie Paulus das hier sagt, Mangel leidet. Zufriedenheit ist also eine Art Unabhängigkeit von meinen äußeren Umständen. Ich lasse mich nicht davon beeinflussen, wie es mir gerade geht und in welcher Situation ich bin. Das ist unglaublich schwierig. Schauen wir mal, wie wir dem näher kommen können. Unabhängig von äußeren Umständen, seine Zufriedenheit unabhängig davon zu machen. Was passiert denn eigentlich mit meinem Glück, wenn es auf einmal zu Umständen kommt, in denen ich Einbußen machen muss? Beispielsweise bei Dingen, die mir sehr am Herzen liegen. Ich will mal heute hauptsächlich auf materielle Dinge eingehen, weil ich der Meinung bin, dass es in der heutigen Zeit, dass es da so ein bisschen so eine Werteverschiebung gab. Gott gab uns Menschen, um sie zu lieben, und Gott gab uns materielle Dinge, um sie zu nutzen. Heutzutage ist das ein bisschen umgekehrt. Heutzutage nutzen wir Menschen oder benutzen wir Menschen und lieben materielle Dinge. Deswegen will ich mich mal heute darauf konzentrieren. Also was könntest du verzichten, auf was nicht? Was würde mit deinem Glück passieren? Und die Frage, warum könntest du auf solche Sachen nicht verzichten? Nimmt deine Zufriedenheit dann automatisch ab, wenn dir dieser Gegenstand fehlt? Paulus ist uns hier ein Vorbild, indem er sagt, er hat diese Sache gelernt, mit Mangel auszukommen, in einer Mangelsituation zufrieden zu sein. Vielleicht sollten wir kurz unser Leben betrachten und uns mal diese Frage stellen. Was macht dich glücklich? Dein Haus, dein Auto, deine Klamotten, vielleicht ist es sogar ein Schiff. Viele Dinge, die ja per se nicht schlecht sind, nicht falsch verstehen. Die Bibel sagt nicht, dass diese Dinge schlecht sind, dass wir diese Dinge nicht genießen sollen. Sondern die Frage ist, was hat für mich Priorität und was hat für mich den höchsten Wert? Vielleicht muss man da so ein paar Dinge neu hinterfragen und vielleicht so ein bisschen neu in die richtigen Reihen rücken. Ist das wirklich das, was mich auf Dauer glücklich macht? Oder gibt mir das so einen momentanen Kick und dann hat sich das auch schon erledigt? So viel wir über Zufriedenheit auch lesen, stellt sich auch immer wieder die Frage, wie kann man denn überhaupt Zufriedenheit erlernen? Paulus sagt uns, es geht. Die Frage ist, wie? Ich denke, Zufriedenheit hat so eine kleine Schwester. So eine kleine Schwester, die immer bei ihr ist. Und diese Schwester der Zufriedenheit nenne ich mal die Dankbarkeit. Ich glaube, jeder von uns hat so mindestens eine Sache, für die er dankbar sein kann. Mindestens. Zwar kann man vieles heutzutage an der Gesellschaft verbessern, jedoch denke ich, dass, wenn man mal so in sich hineinhorcht, auf jeden Fall Dinge zu finden sind, für die man dankbar sein kann. Zumindest dafür, dass man ein Dach über dem Kopf hat. Dieses ein Dach über dem Kopf haben, das war für mich selbst, also für mich auch immer selbstverständlich in meinem Christensein. Ist es wahrscheinlich auch für viele, gerade so in der westlichen Welt, werden wir wahrscheinlich nie in die Situation kommen, kein Dach mehr über den Kopf zu haben. Also ich gehe mal davon aus. Oder es gibt ja auch immer wieder Möglichkeiten. Ich war mit meiner Frau eine Zeit lang in Peru Und was es dort bedeutet für die Menschen, ein Dach über dem Kopf zu haben, das ist ein unglaublicher Segen. Da sind viele Menschen, die leben in wirklich, heute würde man sagen, das sind Schweinshütten, also da befinden sich Schweine, auch überall Schlamm und so weiter. Das sind halt Wellblechhütten, kommt ein kleiner Wind, ist dieses Wellblech auch schon weg. Und in der Regenzeit in Südamerika ist auch Schlamm im Haus echt kein Segen, das muss man wirklich sagen. Und gerade so ein Wellblech. Und als ich diese Lebenssituation gesehen habe und in den Menschen gesehen habe, wie dankbar die sind, boah, könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich geschämt habe? Menschen, die ja nahezu gar nichts haben, dass sie für all das, was sie haben, dankbar sind. Und wenn dieses Wellblech wegfliegt, verbiegt es sich, kein Problem. Ich hole es wieder, mache es gerade, setze es wieder drauf. Den nächsten Sturm habe ich dann etwas, was mich vom Regen schützt. Aber auch Dankbarkeit ist etwas, was man lernen muss. Sie ist nicht einfach da. Denn ich glaube, der Mensch hat so eine sündhafte Neigung zur Undankbarkeit. Das geht so schnell. Ein Philosoph aus dem 15. Jahrhundert hat mal etwas Interessantes gesagt. Francis Bacon. Der hat zum Thema Glück gesagt, nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Interessant. Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern die Dankbaren sind glücklich. Sieht man ja auch an dem Beispiel, wo Jesus die 10 Kranken geheilt hat. Sie waren glücklich, aber nicht unbedingt dankbar. Nur einer von denen ist dankbar, zu Jesus zurückgekehrt und hat ihm auch dafür den Dank erbracht. Ich finde diese Worte von Francis Bacon ganz stark. Und etwas noch sehr Interessantes habe ich dazu gefunden von Dietrich Bonhoeffer. Ein sehr starkes Zitat, was ich mal so Stück für Stück mit euch durchgehen möchte. Bezüglich der Dankbarkeit. Hat Dietrich Bonhoeffer gesagt, Undankbarkeit beginnt mit dem Vergessen. Aus dem Vergessen folgt Gleichgültigkeit. Aus der Gleichgültigkeit die Unzufriedenheit. Aus der Unzufriedenheit die Verzweiflung und aus der Verzweiflung der Fluch. Er nennt es im Prinzip den Fluch der Undankbarkeit. Die Undankbarkeit beginnt mit dem Vergessen. Wir vergessen, was Gutes in unserem Leben passiert ist und man konzentriert sich, man fixiert sich allein auf das Negative, allein auf Dinge, für die es einem schwerfällt, dankbar zu sein. Man bekommt so eine Art Tunnelblick. Man vergisst, was Gott einem alles geschenkt hat. Aus dem Vergessen folgt die Gleichgültigkeit. Und wenn doch gute Dinge passieren und wenn doch Gott die Umstände so ändert, dass auf einmal so viel Schönes in deinem Leben passiert, ist es egal, weil das Negative ja immer überwiegt. Also aus dem Vergessen folgt Gleichgültigkeit. Aus der Gleichgültigkeit die Unzufriedenheit. Man ist immer unzufrieden mit der Situation. Es ist nie genug. Es ist nie genug. Aus der Unzufriedenheit die Verzweiflung. Man verzweifelt daran, dass es nie genug ist und dass alles schlecht ist. Und aus der Verzweiflung der Fluch. Dieser Fluch der Undankbarkeit. Ganz interessant, wovor Gott uns, wenn wir das mal näher denken, wovor Gott uns eigentlich schützen möchte, wenn er sagt, und seid dankbar für das, was ihr habt. Nicht nur, weil er ein Gott ist, der es mag, dass ihm Dank gebracht wird, sondern auch, weil er weiß, dass wir uns selber schaden, wenn wir nicht dankbar sind. Ganz interessant. Aus der Verzweiflung der Fluch. Dazu möchte ich ein Psalm vorlesen, Psalm 103, Vers 2. So der Psalm, der eigentlich perfekt auch zu dieser Predigt passt. Psalm 103, Vers 2. Dort steht, preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht all seine Wohltaten. Der Psalmist David spricht das zu seiner Seele. Ganz interessant. Das ist ein Ausdruck dafür, dass ihm etwas ganz wichtig ist. Preise den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht all seine Wohltaten. Weil das Vergessen im Endeffekt zur Verzweiflung und zum Fluch führt. Ganz interessant. bedeutet im Umkehrschluss, dass man eine Entscheidung treffen muss zur Dankbarkeit. Eine Entscheidung zur Dankbarkeit ist ein elementarer, ganz wichtiger Schritt zur Zufriedenheit. Ich weiß nicht, ob ich dieses Beispiel das letzte Mal schon erzählt habe, das ist mir so einprägsam in meinem Kopf geblieben. Das werde ich nie in meinem Leben vergessen. Das hat ein Missionar über seinen Sohn erzählt. Sie haben missioniert in Afrika und dort ist der Sohn zur Schule gegangen und kam nach der Schule wieder. Die haben gemeinsam Mittag gegessen. Der Sohn, die wechseln immer ab mit dem Tischgebet. Der Sohn war dran mit dem Tischgebet und er dankt für das Essen und auf einmal dankt er für seine Beine. Okay. So, nach dem Gebet fragt der Vater, ist jetzt nicht schlimm, mein Sohn, ne? Also, du kannst ja für alles danken, aber warum hast du jetzt auf einmal für deine Beine gedankt? Dann sagt er, Papa, weißt du, ich war heute in der Schule, wir haben einen neuen Mitschüler gekriegt und der ist vor einigen Jahren auf eine Mine getreten und er hat seine beiden Beine verloren. Und wir haben alle draußen gespielt und er konnte nicht mit uns mitspielen. Und dann habe ich gedacht, ich bin Gott so dankbar für meine Beine. Und dann kriege ich sogar jetzt, wenn ich das erzähle, kriege ich Gänsehaut. Und ich denke mir, nee, ich würde niemals für meine Beine danken. Meine Oberschenkel sind zu dick. Meine Waden sind zu dick. Nee. Und dieses Beispiel ist so interessant. Hast du schon mal für deine Beine gedankt? Ein so dankbares Herz hat ihn so mit Dank erfüllt, weil er gesehen hat, wie es sein kann, wenn man das nicht hat. Und es ist kein leichter Weg. Ich bin auch immer der Meinung, dass eine Predigt alltagstauglich sein muss. Bedeutet, es darf nicht nur Theorie sein, sondern ich muss auch wissen, wie kann ich das im Alltag anwenden. Morgen ist Montag, morgen beginnt ein neuer Tag, ein Arbeitstag. Da bin ich in meinem Arbeitskreis vielleicht unter Menschen, die nicht an Gott glauben. Also bei mir ist es jedenfalls so. Und dann muss ich mir die Frage stellen, wie kann ich denn all das, was die Bibel mir sagt, umsetzen? Und hier ist so ein Punkt, den möchte ich nochmal nennen, auf den wir auch im Alltag ganz aktiv achten können, der uns wegführt von der Zufriedenheit. Und ich nenne diesen Weg weg von der Zufriedenheit den Weg, ein Weg des Vergleichens. Das ist wie so eine Krankheit. Das Vergleichen. Ich meine, es ist ja so, wenn wir uns vergleichen, vergleichen wir uns niemals mit Menschen, die weniger haben. Wir vergleichen uns immer mit Menschen, die mehr haben. Die Schöneren, die Reicheren, die Begabteren. Schauen wir auf das Leben und sehen ja nur, was wir nicht haben oder was uns fehlt. In der Pädagogik gibt es so ein Bild, das eigentlich immer gezeigt wird. Das ist so das Bild, was am besten punkto Begabung steht. Das ist ein Bild von Einstein. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das. Ist ein Lehrer an einem Tisch. Hinter ihm ist ein Baum zu sehen. Und vor diesem Baum befinden sich unterschiedliche Lebewesen. Einmal ist das ein Affe, ein Fisch, ein Löwe und ein Elefant. Der Lehrer sagt zu den Lebewesen, ihr bekommt alle die Aufgabe, auf diesen Baum zu klettern. Man kann sich vorstellen, wie der Fisch auf einmal geguckt hat, als er das gehört hat. Der Affe war schon da oben, bevor er überhaupt diesen Satz beendet hat. Und alle anderen, ja, der Löwe, der kraxelt sich dann noch so hoch, kriegt es nicht wirklich hin. Der Elefant und der Fisch, die fühlen sich komplett nutzlos. Was passiert, wenn dieser Fisch auf einmal die Aufgabe kriegt, schwimme 3000 Meter? Für ihn gar kein Problem. Die Frage ist, mit wem vergleichen wir uns immer? Mit welchen Menschen vergleichen wir uns immer? Es sind immer die, die mehr haben. Aber warum machen wir das denn? Warum wollen wir denn unbedingt so sein wie die? Ich habe mir auch einmal für mich die Frage gestellt, was ist denn der Plan, den Gott für mich hat, für mein Leben? Man orientiert sich dann ja an unterschiedlichen Personen, das ist auch gut, deswegen hat man auch Vorbilder im Leben. Aber was ist, wenn Umstände auf einmal dafür sorgen, dass du nicht diese Begabung hast? Dass du nicht die gleichen Umstände hast wie diese andere Person und vielleicht auch deswegen niemals dorthin kommen wirst, wo die andere Person steht. Wenn du die Gabe hast, wie der Fisch eine Gabe hat, dann musst du nicht auf den Baum klettern. Zur Zufriedenheit, was ich damit sagen möchte, ist, dass zur Zufriedenheit auch gehört, sich anzunehmen mit dem, womit Gott einen gesegnet hat. Und das zu akzeptieren, in den Freundschaften, in denen man sich befindet, die Begabung, die man hat und auch ganz wichtig, die Grenzen, die Gott einem auch gesetzt hat. Ich weiß nicht, also ich habe einige Pastoren getroffen, die kurz davor sind, an Burnout zu leiden. Andere Pastoren, die haben das schon hinter sich. Es ist immer so, man hat immer einen so großen Anspruch an sich selbst. Und das ist auch gut und das ist auch richtig. Ich bin ein Freund davon. Ich bin ein Freund davon, sich herauszufordern, mal über seine Grenzen zu gehen, mal Schritte zu wagen, die man sich vielleicht sonst nicht trauen würde. Aber andererseits bin ich davon überzeugt, dass man auch wissen muss, wo seine Grenzen sind. Gott hat niemals gewollt, dass wir perfekt sind. Niemals. Schaut euch das Alte Testament an. Schaut euch das Neue Testament an. Die Propheten, fast alle Propheten haben erstmal gesagt, nee, das kann ich nicht, Gott. Das schaffe ich nicht. Die Jünger, so gut wie jeder, hat irgendetwas verbockt, sodass wir sagen können, die waren niemals perfekt. Und trotzdem gebraucht Gott uns. Da gibt es einen ganz guten Vergleich mit den. Es gibt ja verschiedene Länder. Es gibt breite Länder, dann gibt es engere Länder, so wie England. Das war jetzt Spaß. Es gibt unterschiedliche Länder, unterschiedliche Größen, unterschiedliche Breiten, unterschiedliche Ressourcen, die sie haben. Wie traurig ist das, wenn das eine Land gar nicht die eigenen Ressourcen nutzt und immer wieder auf das andere Land schaut? Was passiert denn? Es entsteht Eifersucht, Neid und Kriege. Dadurch entstehen Kriege, indem Länder vielleicht ein beflecktes Selbstwertgefühl haben und gar nicht den Schatz, der in ihnen steckt, ausnutzen oder richtig nutzen und hervorholen und sich nur darauf konzentrieren, was in anderen Ländern zu holen ist und zu sehen ist. Der zweite Baustein zu einem glücklichen Leben, ihr habt es wahrscheinlich schon vermisst, ist das Leben mit Gott. Was bedeutet das? Das bedeutet im Endeffekt nichts anderes, als zurückzukehren zu dem Ursprungsplan, den Gott mit uns Menschen geplant hat. Dazu gibt es auch einen schönen Vers in dem Psalm, Psalm 16, Vers 2. Steht, ich habe zum Herrn gesagt, du bist mein Herr. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Und das Schöne hier ist, wenn man genau hinschaut, hier steht nichts, es gibt kein Glück für mich als den Glauben an dich, sondern hier ist die persönliche Anrede an Gott. Es gibt kein Glück für mich außer dir. Das heißt, das Glück an sich ist nicht irgendeine Theologie oder irgendeine Ideologie, sondern das Glück, was der Psalmist David hier beschreibt, ist eine Person, ist Gott als Person. Es gibt kein Glück für mich außer dir, mein Gott. Und das ist im Endeffekt auch der Grund, warum wir uns im Gottesdienst versammeln. Weil der allmächtige Schöpfer ein Gegenüber geschaffen hat, um mit ihm diese Liebe zu teilen, die er hat. Er ist Liebe. Was wird denn aus Kindern, die ihr Leben lang keine Liebe erfahren, die beispielsweise auch ohne Eltern aufwachsen? Jeder Psychologe weiß, fehlt die Liebe bei einem Kind, kommt es zur Fehlentwicklung. So wie die Kinder die Mutter brauchen, gehe ich ganz stark davon aus, dass wir Menschen die Liebe Gottes brauchen. Ich wundere mich gar nicht, warum es so viel Leid in dieser Welt gibt, warum Menschen sich so viel schlimme Dinge antun. Es gibt auch schöne Dinge, die Menschen tun, aber auch sehr viel Leid, menschenverursachtes Leid. Ich führe das auch darauf zurück, dass damals es zu einem Bruch kam zwischen Gott und Mensch und Gott seitdem bestrebt ist, das wiederherzustellen mit uns Menschen. Also all dieser Schmerz, all das Leid, das uns in der Welt begegnet, ist so ein Resultat des Bruches mit Gott. Und das ist genau das ist genau der Punkt, wo die gute Nachricht von Jesus ansetzt, wo die gute Nachricht von Jesus beginnt. Er, der den Zugang zu Gott wiederherstellt und, das finde ich so schön, deine Seele satt werden lässt. Deine Seele satt werden lässt. Das bedeutet, ein hundertprozentiges Ausrichten auf Gott lässt meine Seele satt werden. Wie sieht das denn im Alltag aus? Ist es wirklich so, dass Jesus ausreicht? Oder ist man häufig eher bestrebt, danach nach gewissen Dingen, materiellen Dingen zu greifen, die uns, wie gesagt, so diesen einmaligen Kick geben? Ich finde immer sehr spannend zu sehen, was Jesus so im Leben eines Menschen verändert. Es gibt so viele starke Zeugnisse. Und auch wenn ich in mein eigenes Leben hineinschaue, vor 10 Jahren habe ich mich für den Glauben entschieden und vorher habe ich auch ein Leben geführt, das komplett gottlos war. Also ich habe mit Gott nichts am Hut gehabt und wollte das auch nicht. Ganz im Gegenteil, ich hatte sogar, dadurch, dass ich schlechte Erfahrungen mit Christen gemacht habe, hatte ich immer ein negatives Gefühl, habe immer negativ über Jesus gedacht. Und das ist so interessant für uns zu wissen, dass Menschen auf uns als Christen schauen und wir im Prinzip der Tunnel dazu sind, zu Jesus. Das bedeutet, du bist immer das Vorbild. Man betrachtet dich und identifiziert dich automatisch dann mit Jesus, wenn du Christ bist. Genau das habe ich gemacht. Ich habe schlechte Erfahrungen mit Christen gemacht und habe ein schlechtes Bild von Jesus gehabt. Aber ich sage nicht, dass das richtig ist. Ich sage, dass es die Realität ist. In unseren Gemeinden ist es leider häufig auch so, dass wir uns zu häufig auf Christen konzentrieren und das, was Christen falsch machen. Und wir sind eine gefallene Schöpfung und wir sind auf dem besten Weg und wir müssen uns immer wieder reflektieren, immer wieder von Gott neu verändern lassen. Wir sind aber auf dem Weg. Wir erkennen nur stückweise und später werden wir alles erst erkennen. Das bedeutet, wenn du schlechte Erfahrungen mit Christen machst, hör auf zu denken, dass das Jesus ist. Jesus ist perfekt. Jesus ist der Lehrmeister für uns. Das bedeutet, dass wir hier und da mal weggehen müssen von dem Gedanken, uns nur auf Menschen zu konzentrieren. Und immer wieder uns die Frage schauen, wer ist Jesus in der Bibel? Weil wenn ein Mensch etwas verbockt, warum gehe ich dann davon aus, dass Jesus daran schuld ist oder Jesus was damit zu tun hat? Die Ursehnsucht des Menschen, satt werden in Gott, im Glauben an Gott. Ich habe viele atheistische Freunde, einfach auch dadurch, dass ich, wie gesagt, aus keinem christlichen Elternhaus komme und es macht mir persönlich auch sehr viel Spaß, mit ihnen zu reden und auch zu diskutieren. Und was mir sehr stark aufgefallen ist, so im Laufe der Jahre, ist, dass die Freunde, die ich habe, die auch überzeugte Atheisten sind, eigentlich gar nichts gegen Gott haben. Ich meine, würde auch keinen Sinn ergeben, wenn ich nicht daran glaube, dass er existiert, dann würde es auch keinen Sinn machen, gegen ihn etwas zu haben. Sondern die meisten haben oder die meisten sind enttäuscht von Kirche oder von Christen. Schaut man in die Kirchengeschichte, wird man auch vieles sehen, was vielleicht auch Namenschristen einfach auch verbockt haben. Aber im Endeffekt führt das auf den Glauben zurück. Auch bei den ganzen Debatten der neuen Atheisten, die wirklich sehr aggressiv gegen den Glauben vorgehen, bin ich davon überzeugt, dass sie nicht in erster Linie Gott angreifen, sondern eine Verletzung ausdrücken. Also sie sind verletzt davon, dass wie viel Christen auch in der Vergangenheit gemacht haben. Oder nehmen wir beispielsweise Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche, ein deutscher Philosoph, hat unglaublich viel dem Atheismus gebracht, dem damaligen Atheismus im 19. Jahrhundert, und hat aber Theologie studiert und hat auch von sich selber gesagt, dass er an Gott geglaubt hat. Dann gab es eine Leitsituation in seinem Leben und es hat sich einiges geändert und er hat Gott auf einmal dafür angeklagt, weil Christen ihn nicht unterstützt haben in dieser Situation. Und er hat gesagt, er hat auch den Spruch gebracht, wenn Gott wirklich existiert, dann müssten die Christen erlöster aussehen. Ganz interessant. Also er geht davon aus, dass die Erlösung sichtbar sein muss. Und er hat sich dagegen, gegen den Glauben entschieden, weil er Enttäuschungen erlebt hat in seinem Leben. Und es ist nun mal so, dass verletzte Menschen verletzen. Das ist der ganz normale Rhythmus. Interessant ist, dass es zu jeder Zeit Menschen gab, die an Gott bzw. an eine höhere Existenz geglaubt haben, in allen Religionen. Immer gab es so eine Ursehnsucht des Menschen nach dem Streben nach Gott, satt zu werden in dem Allmächtigen. Vielleicht merkst du auch diese Ursehnsucht. Vielleicht hast du Enttäuschung erlebt und merkst, ja, so ganz abschließen sollte man das vielleicht doch nicht. Jesus lädt jeden ein, eine Beziehung mit ihm einzugehen und sich auf ihn zu verlassen. Und ich kann euch zu 100% bestätigen, dass ich auch ganz viele Fragen noch habe. Ich habe bei weitem noch nicht alles begriffen, sicherlich nicht. Ich habe noch ganz viele Fragen und ich bin sicher, dass viele Fragen niemals gelöst werden. Aber das hält mich nicht davon ab, darauf zu vertrauen, was Jesus tut. Warum? Weil Gott niemals in erster Linie Auskunftsstelle ist. Das verwechseln wir sehr häufig. Wir gehen davon aus, dass Gott die Auskunft ist. Ich anrufe, ihm meine Fragen stelle, er sie beantwortet, dann kann ich ihn an ihn glauben. Aber so ist Gott nicht. Gott, schaut euch mal die Situation mit den Jüngern an. Wie viel haben die Jünger nicht verstanden von dem, was Jesus gesagt hat? Jesus hat in Gleichnissen, in Bildern gesagt, ich will den Jüngern auch gar keinen Vorwurf machen, ich weiß gar nicht, ob ich das verstanden hätte. Aber er hat in Gleichnissen geredet und sehr häufig kamen die Jünger nochmal zu Jesus und haben gefragt, wie es sich damit verhält. Also was bedeutet das? Was willst du uns damit sagen? Jesus kündigt an, dass er verraten wird und sterben muss. Petrus geht zu ihm und sagt, nein, das musst du nicht, wird nicht so sein. Was sagt Jesus? Weiche von mir, Satan. Wie viele Fragen hatten die Jünger? Vieles, was sie nicht verstanden haben. Doch eine Sache wussten sie. Dieser Jesus tut Wunder. Sie haben sich auf die Wunder konzentriert, die er getan hat. Die Veränderung, die er geschenkt hat. Jesus erwartet nur unser Vertrauen. Das Vertrauen in ihn, dass er im Endeffekt die Kontrolle hat, wenn wir ihm sie geben. Dass er uns nicht aus der Hand lässt und er zeigt uns die Welt mit seinen Augen. Das ist so wunderschön zu sehen, wie Menschen verändert werden, wie Menschen mehr und mehr einen neuen Charakter bekommen, neue Einstellungen bekommen. Und dazu sage ich nochmal, es ist nicht abhängig von Menschen, auch wenn es wichtig ist, dass wir Vorbilder haben, sondern in erster Linie auf Jesus sich zu konzentrieren und sich von dem Lehrmeister Nummer 1 schulen zu lassen, herausfordern zu lassen. So komme ich zu dem dritten Punkt und letzten Baustein zu einem glücklichen Leben, ist unsere Bestimmung zu leben. Wie gesagt, Gott schuf den Menschen, um mit ihm in Beziehung zu leben. Aber dabei bleibt es nicht. Jesus geht einen Schritt weiter. Er gab uns noch eine Bestimmung, eine ganz besondere Aufgabe. Beispielsweise im Alten Testament lesen wir davon, dass Gott dem Menschen die Aufgabe gab, die Schöpfung zu bewahren. Inwieweit das jetzt geklappt hat, das ist einmal so dahingestellt. Er gab dem Menschen die Aufgabe, Familie zu gründen. Jesus kam und beauftragte seine Jünger, Gemeinde zu bauen. und dadurch Stück für Stück für Stück die Welt zu verändern und einen ganz großen Einfluss auf die Gesellschaft zu haben. Ich denke, wer seinem Glück hinterherläuft, verfällt in Sinnlosigkeit und wird das Glück niemals erreichen. So nach dem Motto zu leben, die höchste Priorität hat für mich glücklich zu sein. Ich gehe 100% davon aus, dass man sie dann nicht erreichen wird. Warum? Beim Glück ist das so ein bisschen wie beim Jagen. Alle Jäger rühmen sich damit, ob sie ein Geweih haben oder nicht. Aber wenn du ein Geweih haben möchtest, dann steht die Empfehlung, nicht auf das Geweih zu zielen, sondern wenn du das Geweih haben willst, musst du auf das Herz zielen. Wer nur dafür lebt, glücklich zu sein, wird es nicht. Was Jesus uns für Möglichkeiten gibt, das Glück, was er uns schenken möchte, für das Leben, die Sinnhaftigkeit zu schmecken, zu tasten, zu fühlen, zu erleben, ist Nächstenliebe, beispielsweise Nächstenliebe auszuleben, etwas zu bewegen in meinem Umfeld. Jesus gab den Apostel den Auftrag, die Liebe Gottes weiterzugeben und Gemeinde zu bauen. Jetzt stelle ich mal die Frage, meint ihr, die Jünger waren glücklich? Die Apostel Christi waren glücklich? Ich meine, das ist Ansichtssache. 11 von 12 starben als Märtyrer. Kann man die Frage vielleicht stellen? War es vielleicht ein Fehler, diesem Jesus nachzufolgen? Hätte uns was anderes vielleicht glücklicher gemacht? Es gibt so eine Situation in der Bibel, in der viele aufgehört haben, Jesus nachzufolgen. Und nachdem diese Leute gegangen sind, aufgehört haben, ihm nachzufolgen, wendet sich Jesus seinen Jüngern zu und spricht etwas, fragt sie etwas. Wir schlagen mal auf Johannes 6. Johannes 6, die Verse 67 bis 69. Ab 66 steht, von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sprach Jesus zu den 12: Wollt ihr etwa auch weggehen? Und Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Ich finde diese Antwort von Petrus so genial. Die Frage von Jesus beantwortet mit einer Rückfrage von Petrus. Herr, wohin sollen wir gehen? Was ist unsere Alternative? Wir haben gesehen, wie wundervoll du bist. Warum sollten wir jetzt einen anderen Weg einschlagen? Du bist der, der Worte des ewigen, des wahren Lebens hat. Liebe Geschwister, ich glaube, wenn wir so eine Aussage in unserem von Herzen sagen können. Und vielleicht wird es in diesem Leben nie zu 100% sein, ich weiß es nicht. Aber wenn wir uns immer wieder dazu auffordern, auf diesen Weg zu gehen, das von Herzen sagen zu können, allein du, Herr, machst mich glücklich. Du, Herr, bist genug. Mit solcher einer Aussage im Herzen, da werden Dinge wie Erfolg, Gesundheit, auch Gesundheit, Stück für Stück zu einem Aspekt des Lebens, zu einem Aspekt, aber nicht zur Basis, nicht zum Fundament. Paulus gab auch zu den Philippern eine schöne Auskunft bezüglich der Frage, ob man überhaupt glücklich sein kann in Verfolgung und Leid. In so einer Situation hat er den Philipperbrief verfasst. Dazu lese ich einmal einen Vers aus dem Philipperbrief. Philipper 2, Vers 17. Dort steht, wenn ich aber auch als Trankopfer über das Opfer und den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, so freue ich mich und freue mich mit euch allen. Wow. Ich gehe mal davon aus, das sind Worte eines glücklichen Mannes und seine Umstände sehen ganz anders aus, als man das für einen glücklichen Mann sehen würde oder verstehen würde. In der römischen Gefängniszelle blickt er der Todesstrafe entgegen und sagt, und wenn ich auch als Opfer, als Trankopfer über den Dienst eures Glaubens gesprengt werde, also das mit meinem Leben bezahle im Prinzip, bin ich glücklich und freue mich. Wow. Abschließende Frage. War Jesus eigentlich glücklich? Na klar, ist der Sohn Gottes. Natürlich war er glücklich. Was für eine Frage. Wolfgang, den laden wir nie wieder ein. War Jesus eigentlich glücklich? Ich meine, kann man überhaupt glücklich sein, wenn man verfolgt wird, früh stirbt und grausam hingerichtet wird? Darüber hinaus, alle die man jahrelang ausgebildet hat, bis auf einen, auf einmal einem den Rücken zukehren, verleugnen, verraten. Kann man da überhaupt glücklich sein, wenn man da komplett auf sich alleine gestellt ist und dann noch am Kreuz von Gott verlassen ist? Geht das überhaupt? Ein biblischer Schreiber gibt, finde ich, so einen Einblick in das Herz Jesu. Darüber, ob Jesus glücklich war, am Kreuz zu sterben und all das zu erdulden. Hebräer 12, Vers 2. Steht, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Das Motiv für Jesus war die Freude, die folgt. Das Motiv war Freude, das heißt, Jesus zeigt uns, glücklich zu sein bedeutet, seine Bestimmung zu leben und die Aufgabe auszuleben, die Jesus, die Gott ihm gegeben hat, die Jesus hatte. Dazu fällt mir auch ein Beispiel aus Peru ein. Und zwar haben wir dort ein Ehepaar kennengelernt, die auch befreundet sind mit meinen Schwiegereltern. Birgit und Jörg sind Missionare in Peru. Sie ist Ärztin, er ist Physiotherapeut. Und sie leben dort in Peru, ein bisschen weiter auf dem Berg. Wir haben einige Zeit auch bei ihnen, also ein paar Wochen bei ihnen gelebt. Und die wohnen auch ganz, also mit ganz wenig. Sie haben ein kleines Häuschen dort, haben einige Hühner, ein paar Hunde und leben mit wenig, kommen mit wenig aus. Und ich habe der Birgit mal diese Frage gestellt. Ich habe mir einfach die Frage gestellt, warum gibt man in Deutschland alles auf? Und sie ist eine sehr gute Ärztin. Sie ist eine sehr gute Allgemeinmedizinerin. Ich habe mir einfach auch die Frage gestellt, wie muss Gott einen rufen? Wie stark muss dieser Ruf sein, dass man alle Zelte abreißt in Deutschland und nach Peru geht, um dort kranken Menschen zu helfen? Und bei denen ist das so, dass sie immer wieder Kampagnen machen. Das heißt, sie sind monatelang, gehen sie mit anderen Ärzten, meistens aus den USA und aus Australien, in die Berge von Bolivien und Peru, wo es häufig noch nicht mal Wasser gibt. Wo man in Dörfer kommt, da hat man mit Krankheiten zu tun, die hat man, ich weiß nicht, ob man das in der Universität lernt. Also man ist da auf 7.000 Metern Höhe. Und ich war, das Höchste, wo ich war, war auf 5.000 Meter Höhe. Und die Luft ist so dünn, wenn man nur einmal 10 Meter joggt, dann schwitzt man von oben bis unten. Das ist unglaublich, insofern man nicht daran gewöhnt ist. Und die wandern dort auf 6.000, 7.000 Metern Höhe, sind monatelang unterwegs, um in Dörfer zu kommen, dort Menschen, sich um Menschen zu kümmern und auch ihnen das Evangelium zu bringen. Ich habe mir die Frage gestellt, was muss passieren? Wie stark muss der Ruf sein, dass man das macht? Und die beiden haben gestrahlt und haben gesagt, das haben wir schon so häufig gehört. Aber es ist für uns das größte Glück, deswegen ist mir das im Kopf geblieben, es ist für uns das größte Glück, das zu tun, wozu Jesus uns berufen hat. Wow. Wow. Ich habe so viel Respekt davor. das höchste Glück, was Gott uns geben möchte, ist, Jesus nachzufolgen und zu erleben, wie er wirkt. Mehr und mehr. Jesus hat das Ziel gehabt, die Welt vor sich selbst zu retten. Die Welt von Sünde zu befreien. Sünde ist immer selbstzerstörerisch. Und er hat das vorgelebt und verlor bis zum Tod am Kreuz, zur Auferstehung, bis zum Schluss, niemals das Ziel aus den Augen. Und mit dieser Auferstehungskraft gibt er uns die Kraft, genau das auch zu leben und auszuleben. Ich möchte zum Schluss einen Vers lesen aus dem Alten Testament. Ich finde den so wundervoll, das ist einer meiner Lieblingsverse und den möchte ich gern mit euch teilen. Der einmal mehr zeigt, wie Gott mit uns umgeht und welche Sicht Gott auf uns hat, seine Kinder. Ich lese den Vers aus der Hoffnung für alle vor. 5. Mose 32, die Verse 10 bis 11. Er ging mit ihnen um wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lehrt. Der wirft sie aus dem Nest, begleitet ihren Flug und wenn sie fallen, ist er da und breitet seine Schwingen aus, unter sie aus und fängt sie auf. Er ging mit ihnen um wie ein Adler, der seine Jungen fliegen lehrt, der sie aus dem Gemütlichkeitsnest mal rausschubst. Und die kleinen Adlerchen fangen dort an zu fliegen und kriegen Panik, weil die den Boden auf sich zukommen sehen und denken, boah, was ist das denn für ein Vater, der zulässt, dass ich da gerade dem Boden so nahe komme. Und vielleicht sieht das Adlerbaby den Adlervater nicht, weil er sich so stark darauf konzentriert, dass der Boden so nahe kommt. Dass der Schmerz so nahe ist. Und dann kommt der Adlervater, breitet seine Schwingen aus und nimmt das Adlerbaby, fängt ihn auf. Ein wunderschöner Vers, der zeigt, wie Gott mit uns, seinen Kindern umgeht. Amen. Ich möchte noch einmal mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für die wundervolle Nachricht, dass du das größte Glück bist und wir in dir das wundervolle und ja, sättigende Glück finden für unser Herz. Ich danke dir, Jesus, dass wir von dir lernen dürfen, dass wir uns auf dich konzentrieren können in unserem Leben und dass wir auch im Alltag immer wieder uns neu diese Frage stellen können, was uns wirklich glücklich macht, Herr. Hilf uns dabei, all das, was uns zurückhält, die Bestimmung in dir zu leben, einfach loszulassen, dass wir uns vollkommen immer mehr auf dich einlassen, auf dich vertrauen, Jesus. Amen. Das Herz Jesu, das ist auch das, worum es, Wolfgang hat es schon angesprochen, bei der Gemeindefreizeit gehen soll. Da möchte ich einmal mehr noch die Frage stellen, was hat Jesus für bestimmte Anliegen gehabt im Neuen Testament? Was finden wir auch im Alten Testament? Beispielsweise David, ganz interessanter Mensch, wo Gott hat über ihn gesagt, das ist ein Mensch nach dem Herzen Gottes. Warum? So möchte ich mir David, Jesus und uns anschauen. In der Gemeindefreizeit soll es darum gehen, um einen Vergleich und natürlich auch Herausforderungen für uns. Also ihr seid auch dazu herzlich eingeladen. Ich wünsche euch Gottes Segen.